Stimmtest machen wir. Stimmtest.
Nochmal. Moin. Hallo. Weiter geht's mit der Vorlesung Algebra. Wir sind mitten in Satz 4,6 und wir wiederholen nochmal kurz, worum es da ging. In Satz 4,6 haben wir einen Ring R, der ein Integritätsbereich ist mit mindestens zwei unterschiedlichen Elementen drin. Und wir wollen einen Körper daraus basteln mit gewissen Eigenschaften, die ich jetzt nicht alle wiederhole. Wir sind jedenfalls die ganze Zeit im Beweis von Teil A. Teil A ist die Grundlage des Satzes. Und womit haben wir angefangen? Wir haben angefangen mit Pärchen. A, B, die beiden Leute kommen aus dem Ring. Der zweite Eintrag soll nicht null sein. Dann haben wir eine Äquivalenzrelation definiert. Dann haben wir uns die Klassen angeschaut und haben dann Kringel plus und Kringel definiert. Haben gesehen, das sind Verknüpfungen. Da werde ich gleich noch ein paar Kommentare drüber verlieren. Deswegen liegt der Stift da für mich zur Erinnerung. Das, was wir dort tun mit diesen Klassen von Tupeln, ist dem nachempfunden, was wir mit Brüchen in Q machen. Das Kringelplus funktioniert so wie die Addition von Brüchen und Kringel funktioniert wie die Multiplikation von Brüchen. Wenn Sie wollen, können Sie das in Ihrer Anschauung die ganze Zeit so als laufenden Kommentar mitlaufen lassen, bei dem, was wir hier tun. Wir wollen dann als nächstes zeigen, dass wir einen Körper bekommen, wenn wir uns die Menge dieser Klassen anschauen mit Kringelplus und Kringel. Und dazu möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass wir bei Kringelplus und Kringel in der Menge dieser Äquivalenzklassen bleiben. Wir gucken nochmal kurz drauf. Bei Kringel plus kombinieren wir in der ersten Komponente mit Addition und Multiplikation, da bleiben wir im Ring R. In der zweiten Komponente multiplizieren wir und da der Ring nullteilerfrei ist, kann in der zweiten Komponente auch nicht null rauskommen. Das heißt, da landen wir wieder in der Menge dieser Äquivalenzklassen. Genauso bei der Multiplikation, in beiden Komponenten wird multipliziert, da bleiben wir im Ring R. Hinten kann nicht null rauskommen, weil es ein Integritätsbereich ist, also kriegen wir wieder eine gültige Äquivalenzklasse in der Menge dieser Klassen. Und jetzt geben wir der Menge dieser Klassen einen Namen. Ich erinnere Sie nochmal kurz dran, was wir schon gezeigt haben. Die Äquivalenzrelation, die Wohldefiniertheit von Kringel plus und Kringel. Und in Teil 3 haben wir gezeigt, dass gewisse Relationen gelten. Das hat mit der Null zu tun. Und wir sehen auch gleich, warum wir das brauchen. Jetzt definieren wir als K die Menge all dieser Klassen. So. Das heißt, wir schnappen uns einfach die Elemente aus A, bilden die entsprechenden Klassen und die Menge dieser Klassen heißt K. Das wird unser Körper, den wir basteln wollen, mit allen Eigenschaften, die wir verlangen. Und das soll ein Körper werden mit Kringel plus und Kringel. Deswegen habe ich gerade nochmal darauf hingewiesen, dass wir wirklich Verknüpfungen haben, denn damit fängt ja alles an. Wenn es keine Verknüpfungen sind, brauchen wir gar nicht weiterreden. Und jetzt kommen die ganzen Körperaxiome. Das ist Teil 4. Und wir überlegen mal gemeinsam, wie kurz- und platzsparend wir das hinkriegen. Die Körperaxiome sind ja extrem umfangreich. Wir brauchen eine abelsche Gruppe für Plus, Kringelplus. Wir brauchen eine abelsche Gruppe für Kringel, wenn wir die Null rauswerfen. Und wir brauchen ein Distributiv. Also ziemlich viel Zeug, was man da nachreisen muss. Und wir gucken mal, wo wir uns Arbeit sparen können. Verknüpfungen haben wir schon. Dann denke ich, dass man an der Art, wie die Verknüpfungen gebaut sind, schon sehen kann, dass sich gewisse Rechenregeln aus dem Ring übertragen. Zum Beispiel finde ich, dass man sehen kann, dass beide Verknüpfungen das Kommutativgesetz erfüllen. In beiden Fällen ist die Reihenfolge, wie man da rechnet, egal. Was kann man noch sehen? Ich finde auch, dass man sehen kann, dass sich für beide Verknüpfungen das Assoziativgesetz jeweils vererbt. Das liegt daran, dass wir im Ring gewisse Rechenregeln haben und wenn man dann guckt, was rechnet man da eigentlich aus bei Kringel plus und bei Kringel, wenn man das Assoziativgesetz nachweisen will, dann kommt das einfach alles so raus, weil wir die Rechenregeln in R haben. Das sind also jetzt Dinge, die ich nur hinschreibe und die ich nicht beweise. Wir brauchen dann gleich die Zeit, um zu überlegen, was sind die neutralen Elemente, was sind die Inversen und so weiter. Was haben wir jetzt? Wir brauchen ein Nullelement. Dann nehmen wir einfach das Tupel, beziehungsweise die Klasse, die zu dem Tupel 0R1R gehört. Dieses Ding verhält sich wie ein Nullelement, das ist eine kleine Rechnung. Als Nullelement für Ringel plus ist 0R1R quer. Das ist eine kleine Rechnung. Das Inverse zu einem Element bezüglich Ringel plus ist jetzt also ein Element, ja, dass wenn man die beiden verknüpft, das rauskommt. Und da kann man sich einfach hinschreiben, dass es das Element ist, das man bekommt, wenn man die gleichen Einträge nimmt, aber vorne endet man das Vorzeichen. Und es kommt das Richtige raus. Da passiert überhaupt nichts. Das ist wirklich nur hinschreiben und die Definition von Kringel plus und Kringel benutzen. Da, wo es interessant wird, da fange ich auch an, Sachen auszurechnen. Versprochen. Klar, jetzt haben wir schon alles, was wir für eine arische Gruppe brauchen. Nochmal kurz überlegen. Verknüpfung, Assoziativgesetz, neutrales Element, Inverse. Und das Abisch haben wir da stehen mit dem Kommutativgesetz. Okay, was brauchen wir noch? Wir brauchen K und 0 mit Kringeln. Und dann müssen wir sehen, dass das eine Abische Gruppe ist. Das Nullelement ist das hier, das heißt, das ist das, was wir jetzt rauswerten. Und als erstes müssen wir uns überlegen, und das ist äquivalent zu Nullteilerfreiheit, dass wenn wir zwei Elemente aus K nehmen, die nicht das Nullelement sind, und wenn wir die verkringeln, dass dann auch wieder etwas rauskommt, was nicht das Nullelement ist. Und das machen wir jetzt explizit für die Abgeschlossenheit von K ohne Null. Da schreibe ich jetzt wirklich explizit das Nullelement hin, was wir gefunden haben. Wir wollen ja zeigen, K und 0 ist mit Kringeln eine Gruppe, sogar eine arische Gruppe. Und da ist die Abgeschlossenheit das Erste. Wir nehmen uns also jetzt zwei Elemente hier aus dieser Menge und verkringeln sie. Die heißen CD quer und EF quer. Was beachten wir? Die kommen aus dieser Menge K, das heißt, es sind Klassen bezüglich dieser Tilde-Relation. Und die Pärchen selber, die die Klassen repräsentieren, kommen aus der Menge A. Das heißt, vorne und hinten stehen Elemente aus der Menge R und das Element, das hinten steht, ist nicht 0. Ich betone das nochmal, weil wir es gleich brauchen. Wir verkringeln. Ups. Aus K ohne. Ah nee, Moment, ich mache es nicht so. Sondern ich fange an mit, wir setzen das Produkt und verkringeln zu 0. Und sehen dann, dass mindestens eins der beiden das Nullelement sein muss. So machen wir es. Sei also CD quer, Kringel, EF quer gleich 0. Ich schreibe jetzt mal 0k und dann schreibe ich hin, was das ist. Das ist nämlich einfach 0r, 1r quer. Und dann gucken wir, was passiert mit frischer Kreide. Wir brauchen zuerst nur die Definition von Kringel. Was macht Kringel? Kringel multipliziert die Einträge. Das heißt, jetzt sehen wir, wenn der Vertreter C mal E, D mal F ist, dann kommt die gleiche Klasse raus wie hier mit 0, 1. Das schreiben wir einmal hin. Es ist jetzt also C mal E, D mal F. Die davon repräsentierte Klasse, dasselbe wie die von 1,0 repräsentierte Klasse. Und wir wissen, dass zwei Elemente die gleiche Klasse repräsentieren, genau dann, wenn sie in Relation zueinander stehen.
Und wann stehen zwei Elemente in Relation zueinander? Na, wenn das äußere Produkt dasselbe ist wie das innere. Beim Komponenten, die außen stehen, multipliziert ergeben das gleiche wie die beiden Komponenten, die innen stehen. So, ganz anschaulich gesprochen. Also folgt aus dieser Gleichung C mal E mal 1 des Ringes ist das gleiche wie D mal F mal 0 des Ringes. Und das ist 0. Irgendwas mal 0 in einem Ring ist immer 0. So. Das Ganze im Ring R. Der Ring R ist ein Integritätsbereich. Das heißt, von diesen beteiligten Leuten muss jetzt mindestens eine Element 0 sein. Das hier ist es nicht. Das ist übrigens die erste Stelle, an der wir wirklich sehen, dass wir im Ring vorausgesetzt haben, dass er mindestens zwei Elemente hat. Denn vorher hätte immer noch das 1-Element dasselbe sein können wie das 0-Element, aber hier jetzt nicht. Hier brauchen wir, dass das 1-Element wirklich nicht das 0-Element ist, denn nur so können wir jetzt folgern, dass C oder E 0 sein muss. Verschiedenen Charakteren daherkommt. Die 0 kann 01 heißen, 01 quer, sie kann aber auch anders heißen. Dieser zweite Eintrag kann auch was anderes sein. Das verwenden wir. Multiplikative Inverse. Das neutrale Element für Kringel ist, dann nehmen wir einfach 1, 1. Und wieder mit 3 können wir sehen, dass man als Einzelelement, das ist natürlich quer, aber man darf die Repräsentanten ändern. Man kann jedes Element nehmen, wo vorne und hinten dasselbe steht, es sei denn, es ist 0. Aber ansonsten, alle anderen sind erlaubt, die sind alle gleich, das haben wir gesehen in Teil 3. Und die repräsentieren alle die gleiche Klasse, die repräsentieren alle das Einzelelement. Und jetzt kommen noch die multiplikativen Inversen. Ist CD aus CD quer, das K und nicht das 0-Element, dann brauchen wir ein Inverses. Das schreibe ich einfach hin. Das Inverse bezüglich Kringel ist das, wo ich einfach die Einträge umdrehe. Und wie sehe ich das? Ich rechne das aus. Wenn ich multipliziere, steht vorne und hinten dasselbe. Und wenn vorne und hinten dasselbe steht, dann ist es die gleiche Klasse. Deswegen klappt das. Das heißt, wir benutzen wieder 3. Ja, was fehlt uns noch? Okay, wir haben schon die arische Gruppe für Kringel. Wir haben jetzt, ich glaube, wir sind fertig mit der arischen Gruppe für Kringel. Kurz überlegen, Abgeschlossenheit. Neutrales Element inverse, Kommutativität hatten wir ganz am Anfang schon festgehalten. Dann ist, glaube ich, das Einzige, was uns zum Körper fehlt. steht, das ist Motivgesetz.
Das schreiben wir mal hin.
Eins reicht, denn wir haben ja das Kommutativgesetz für die Multiplikation mit Kringeln. Ich würde das nicht machen, wenn ich dafür jetzt 10 Tafeln bräuchte. Es ist überschaubar. Wir brauchen einfach nur mehrere Elemente. Man sieht hier nochmal, also einer der Gründe, warum ich das hinschreibe, ist, dass man nochmal sieht, wie das da reinkommt, dass man die Klassen mit verschiedenen Elementen repräsentieren kann. Und ich habe mir noch so einen Kommentar gemacht, der vielleicht für Sie eine Anregung ist, nochmal nach den Parallelen zu gucken in Q, also mit ganz konkreten Zahlen. Aber erstmal schreiben wir das auf. Wir wollen 2 Elemente mit Kringelschluss verknüpfen und dann diese Summe noch mit was verkringeln. Das sieht dann so aus: Kringelschluss, CD quer und das Ganze verkringelt mit EF quer. Ich muss mal gucken, ob die Klammern so passen. Ja, okay. Und jetzt fange ich hier vorne an. Ich benutze Kringelschluss, die Definition.
Kann ich jetzt ja für die Rechnung hier nochmal hinlegen. Ach nee, die ist da. Ha. Die ist da. Kann ich also einfach abschreiben.
Das erste Mal das letzte plus das Produkt der mittleren. Also A mal D plus B mal C. Das steht vorne. Hinten steht das Produkt von den beiden. So und das Ganze quer. Und dann bringen wir die F. Jetzt kommt das Produkt ist einfacher. A, D, ich lasse mal die Malpunkte weg. Plus B, C, das Ganze mal E. Einfach im Ring R gerechnet und hinten habe ich B, D, F. Und das alles quer. Lasse ich mal fast so stehen. Ich ziehe nur noch das E da rein. Das darf ich, weil wir ja im Ring R positiv rechnen. A, D, E plus B, C, E, B, D, F, quer. Und jetzt kommt das andere Teil, wo wir hinwollen. Also A, B, quer. Entschuldigung, das mit dem quer wird immer unordentlicher. Hier öfter das schreiben. Das ist außerhalb der Klammer eigentlich. Das ist hier schon nicht mehr so. Das tut mir leid, ich mache es ein bisschen ordentlicher. A, B, quer. Kringel. Und das Ganze jetzt, Kringelkurs, A, B, quer, nee, nicht A, B, C, D, quer, C, D, quer, Kringel, F, quer. Na okay, dann rechnen wir zuerst diese Produkte aus. A, E, Tiefgesetz angeschrieben. Na, erstens, weil man hier diesen Trick braucht und zweitens, weil ich finde, dass es ein bisschen so aussieht, als würde man einen Bruch kürzen. Und ich möchte Sie hiermit auffordern, sich jetzt diese Art Rechnung nochmal anzugucken und sich zu überlegen, wie würde das Gleiche aussehen, wenn ich anstatt dieser Klassen Brüche hinschreibe. Denn das ist ja die Idee. Wir wollen ja ein bisschen das nachempfinden, was man macht, wenn man von Z zu Q geht. Wie genau sehen Brüche aus in dieser Sprache? Wie sehen die Rechenregeln aus? Und was passiert beim Erweitern und beim Kürzen? Und wenn Sie das verstanden haben, dann sind auch all diese Rechnungen klar. Dann ist klar, warum wir sowas wie diese Eigenschaft 3 zeigen. Dann ist klar, warum solche Leute das Einzelelement sind, jedenfalls wenn f nicht 0 ist und solche Späße. Da fordere ich Sie auch einmal selber zu gucken und Sie werden die rationalen Zahlen danach wahrscheinlich mit anderen Augen sehen. Gut, wir haben jetzt einen Körper gefunden. Wir müssen noch zeigen, dass er die Eigenschaft hat, die in A steht. Aber ich möchte Ihnen jetzt die Gelegenheit für Rückfragen geben. Wo brauchen Sie noch was? Dann kommen wir jetzt zu Teil 5. Wir definieren eine Abbildung Alpha, die jetzt das werden soll, was in Behauptung A unseres Satzes steht. Alpha geht von R nach K. Wir ordnen jedem Ringelement einfach die Klasse zu, die von diesem Ringelement zusammen mit der 1 des Rings repräsentiert wird. Wenn Sie sich das jetzt wieder vorstellen mit Z, dann würde also zum Beispiel die Zahl 2 abgebildet werden auf die Klasse von dem Tupel 2,1. Und das können Sie sich vorstellen als den Bruch 2 durch 1. Das ist die Parallele zu Z und Q. Und von dieser Abbildung wollen wir uns jetzt klar machen in Schritt 5, dass die ein Ringmonomorphismus ist. Und dann sind wir fast fertig mit dem Beweis von A. Im Beweis von A stand ja, es gibt einen Körper, bla bla, und einen Ringmonomorphismus Alpha, bla bla. Und dann kam noch eine kleine Eigenschaft und das alles erledigen wir uns. Beweis von 5. Was ist bei der Homomorphie-Eigenschaft zu zeigen? Na, wir reden über Ringe. Das heißt, wir müssen die Verträglichkeit mit beiden Verknüpfungen prüfen. Bei R sind das die ganz normalen Verknüpfungen plus und mal, die wir halt haben. Und bei K sind das Kringel plus und Kringel. Okay? Dann rechnen wir das einfach nach. Homomorphie-Eigenschaft. Dafür brauchen wir zwei Elemente aus R. Steht da. Alpha bildet das ab auf die Klasse A plus B, 1 Element Q. So, das ist die Anwendung von Alpha. Und jetzt schreibe ich das ein bisschen anders, sodass man danach sieht, wie man das als Summe auseinanderziehen kann mit Ringelfluss. Und zwar schreibe ich das jetzt künstlich als A mal 1 des Ringes plus B mal 1 des Ringes. Und hinten schreibe ich 1 des Ringes mal 1 des Ringes. Und jetzt passt das zur Kringeladdition. Jetzt kann ich es einfach schreiben als A1R. Ups, quer, 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 quer. Quer. Jetzt kann ich es schreiben als A1 quer Kringel plus B1 quer. Und damit bin ich dann fertig, denn das erste ist A-Alpha und das zweite ist B-Alpha. A, ups, nein, A mal B, das ist ein R. Nein, es gibt keine Verknüpfung, die ups heißt, obwohl das lustig wäre. A mal B abgebildet mit Alpha. Ja, gleiche Idee. Ich fange vorne an mit A mal B. Hinten kommt die 1 und ich betrachte die Klasse davon. Das war Alpha. Ja, dann, da schreibe ich den Zwischenschritt jetzt nicht hin. Die 1 schreibe ich als 1 mal 1 und dann ziehe ich das mit Kringel auseinander und bekomme A1 quer Kringel B1 quer und das ist A-Alpha Kringel B-Alpha. Als nächstes wollen wir uns den Teil Mono in dem Wort Monomorphismus anschauen. Das steht ja für Injektiv. Wir brauchen jetzt also noch, dass Alpha Injektiv ist. Und wie kann man bei Homomorphismen immer so schön zeigen, dass die injektiv sind? Da gab es einen Trick. Wie kann man das machen? Ja, ich habe eigentlich mehr gesehen, ja.
Zeigt einfach, dass zwei Elemente, die die gleiche Abbildung haben. Also wenn die Abbildung von zwei Elementen gleich ist, dann...
Das Bild. Bitte sagen Sie lieber Bild statt Abbildung.
Das Bild von zwei Elementen.
Definition von Injektivität, die kann ich immer benutzen. Mir ging es jetzt um einen Trick, den ich bei Homomorphismen anwenden kann. Fällt Ihnen da noch was ein? Aber es ist gut, dass wir die Definition nochmal wiederholt haben. Danke. Irgendwo da hinten habe ich. Ja? Genau. Ringhomomorphismus heißt, wir haben einen Kern, der ist definiert bei Homomorphismen immer und es gibt immer diese Beziehung, dass Injektivität damit gleichwertig ist, dass der Kern nur aus dem neutralen Element besteht. In diesem Fall ist das die Null. Also vielen Dank, das ist jetzt unsere Idee. Injektivität über den Kern von Alpha. Nehmen wir uns ein Element her. Sei C aus dem Kern von Alpha. Das heißt, C wird von Alpha auf das Nullelement von K abgebildet und das kennen wir. Das Nullelement von K ist einfach das Tupel 0, 1 quer, oder die Klasse 0, 1 quer. Dann ist C hoch Alpha gleich 0, 1 quer. Also, jetzt überlege ich mir, was C Alpha nochmal war. Das war doch das Tupel 10,1 und dann die Klasse davon. Das heißt, C1 quer ist das gleiche wie 0, 1 quer. Dann jetzt kommt der Trick, den wir schon häufiger verwendet haben. Wenn diese Klassen gleich sind, dann heißt es, dass die Repräsentanten, die da stehen, in Relation zueinander stehen müssen. Und was war nochmal die Relation? Das Produkt außen muss dasselbe sein wie das Produkt innen. Also C mal 1 muss das gleiche sein wie 1 mal 0. Moment, 1 mal 0 ist doch garantiert 0 in unserem Ring. C mal 1 ist C, denn das Einzelelement ist ein Element. Das heißt, diese Gleichung, die wir hier jetzt hinschreiben, führt dazu, dass C das gleiche ist wie 0. Das bedeutet, ich schreibe es mal so halb aus, C ist das gleiche wie C mal 1, ist das gleiche wie 1 mal 0, ist das gleiche wie 0. Aber wenn C 0 ist, dann heißt das, achso, das sind wir ja schon fertig, dann heißt es, das einzige Element im Kern ist 0. Das war's. Jetzt fehlt mir noch eine kleine Eigenschaft, dazu lege ich nochmal Teil A des Satzes hin. Was haben wir jetzt schon alles erledigt? Wir haben erledigt Ringmonomorphismus. Wir haben überhaupt erstmal K gefunden, das war ja eigentlich schon toll. So. Jetzt haben wir noch das Alpha und jetzt ist hier noch diese komische Eigenschaft. Und überlegen Sie mal, wenn Sie Z und Q hätten, was das da übersetzt bedeuten würde. Denn dann sehen Sie wieder, warum wir das machen. Das ist auch einer der Gründe, warum man diesen Körper K dann Quotientenkörper für R nennt. Man kann, abgesehen davon, dass man diesen Homomorphismus braucht, kann man jedes Element von K sozusagen als Quotienten von Elementen aus R schreiben. Das ist ein bisschen Vorsicht zu genießen, wenn man das so sagt, denn man kann ja im Ring R nicht teilen. Man muss deswegen die Elemente erst in den Körper K reintransportieren und erst da hat man dann multiplikative Inverse, jedenfalls für alles, was nicht null ist.
Gut, wenn ich mich nicht täusche, dann habe ich das extra, genau, das ist Eigenschaft 6. Ich lege Ihnen das mal da drunter, damit Sie sehen, dass das wirklich genau der Teil ist, der in A noch fehlt. So. Das geht alles bestimmt schöner, aber ich hoffe, Sie können es lesen. So.
Vielleicht. Also der Rest ist erledigt und jetzt haben wir in Aussage 6 genau das stehen, was noch fehlt.
Wenn wir also 6 beweisen, dann haben wir Teil A erledigt.
Aussehen, das sind ja Klassen. Bei A aus K.
das K aus. Insbesondere sind B und C aus dem Ring, C ist nicht neu, bla bla bla. Und jetzt konstruieren wir die Elemente in K, die wir brauchen, indem wir B und C nehmen und mit Alpha abbilden. Nee, Moment, ich möchte es genau andersrum machen. Ich brauche... Moment, ich muss nachdenken. Ach so, die Notation ist anders. Ich bin schusslich. Ah, oh. Gut, ich verstehe es an Verwirrung. Die Notation ist sozusagen genau umgekehrt, wie sie gerade in meinem Kopf war. Moment, mal gucken, was da steht.
Ich möchte Elemente haben, der, dass das abgebildet so passt. Okay, ich glaube ja, dass wenn ich B und C R1 und R2 nenne, dass das dann schon passt. Sind wir bereit, das live auszuprobieren?
Ja, okay. Mutig, oh. R1 R2 Wir gucken uns an R1 Alpha Kringel R2 Alpha minus 1 und hoffen, dass da A rauskommt. Ist das richtig? Ich muss mal kurz finden. Genau, so soll das aussehen. Und mal schauen, ob das jetzt funktioniert. Also das ist das Tupel, das sind Elemente aus R, die kann ich mit Alpha abbilden, soweit ist es schon mal in Ordnung. Und jetzt muss ich doch einfach nur benutzen, was Alpha macht. Was macht Alpha? Das bildet das, auf, das erste ab auf R1, 1 Element quer. Das zweite wird abgebildet auf R2, 1 Element quer hoch minus 1. Und wir wissen, was hoch minus 1 im Körper macht. Da muss ich einfach nur die beiden Einträge vertauschen. Das heißt, da bekomme ich R1, 1 quer.
Wir haben Teil A bewiesen. Jetzt kommen die Teile B und C und da ist insgesamt ein bisschen weniger zu tun, aber das Aufwendigste. Gut, gucken wir uns B an. Da ist B. Der Körper K ist im Wesentlichen durch R und Alpha vorgegeben. Also durch diese Eigenschaften, die in A stehen. Wenn ich jetzt noch einen zweiten Körper habe, nennen wir ihn L, der sich genauso verhält, der auch diese Eigenschaften aus A hat, dann muss der isomorph sein zum Körper K, als Körper. Was tun wir also? Wir schnappen uns, das ist jetzt Teil 7, vielleicht sollte ich Ihnen das lieber zeigen. Ich muss mal kurz überlegen. Also bei B, wir merken uns, B ist diese Aussage, dass es bis auf Körperisomorphie nur eine Möglichkeit gibt, wie man so ein K basteln kann. Und jetzt zeige ich Ihnen, vielleicht können Sie das sogar beides sehen. Mal gucken. Sie müssen mir sagen, wenn Sie gar nichts mehr erkennen, wenn es zu klein ist oder so. Ich möchte einfach gucken, dass Sie möglichst viel, was relevant ist, gleichzeitig sehen können. Das ist jetzt mein Versuch. Besprechen wir mal kurz, was da steht. Vielleicht kann es ein bisschen größer. So, das ist vielleicht besser. Okay, gucken wir da mal drauf. Wir haben jetzt also so einen Körper K mit den Eigenschaften wie ein A. Jetzt nehmen wir uns noch einen weiteren Körper L her, mit Eigenschaften, die auch aussehen wie ein A. Und der Monomorphismus soll halt nicht Alpha heißen, sondern Beta, dann können wir die auseinanderhalten. Und jetzt basteln wir eine Abbildung, von der wir später zeigen wollen, dass sie ein Körperisomorphismus ist und dann das Lebewesen. Was machen wir? Die Abbildung heißt Psi. Und wir bilden ein Element aus K ab, ganz explizit, indem wir uns diese Klasse hernehmen, sie hinschreiben und dann die Elemente, die aus dem Ring kommen, mit Beta abbilden und dann noch was machen. Und das geht, weil ja Beta ein Ringmonomorphismus ist, der von R in diesen Körper L geht. Der Körper L verhält sich genauso wie die gleichen Eigenschaften, die in A stehen, wie die K hat. Deswegen funktioniert diese Konstruktion überhaupt. Und die Wohldefiniertheit müssen wir deshalb nachprüfen, weil wir ja, wenn wir so eine Klasse betrachten, immer einen Repräsentanten hinschreiben. Wir müssen uns jetzt klar machen, dass Psi oder das, was rauskommt bei Psi, nicht davon abhängt, was für Repräsentanten ich da nehme in meiner Klasse.
Ich wisch erstmal. Bilden wir ab. Wir wollen gerne zeigen.
Oh Mist, ich vergesse seit Momenten, dass das Video läuft. In Zukunft macht gewissen Quatschen noch in dieser Ecke des Hörsaals. Es geht dann gleich wieder. Wir wollen zeigen, dass AB. Das, im Prinzip müssen wir nur die rechte Seite hernehmen, wo das Beta steht. Sie zeigen es also. A Beta bringen B Beta minus 1 ist das gleiche wie C Beta D Beta hoch minus 1. Warum ist Kringel da sinnvoll? Na, wir haben halt die Verknüpfung in L auch Kringel genannt, damit sich das unterscheidet von der Verknüpfung in Ring R. Okay. Was sagt uns denn das? Das sagt uns, dass die beiden Pärchen in Relation stehen, das heißt A mal B ist das gleiche wie B mal C. Wenn ich so eine Gleichheit habe, dann kann ich da immer eine Abbildung draufwerfen und dann bleibt die Gleichung erhalten, denn das ist der Witz bei Abbildung, dass es für jedes Element nur ein Bild gibt, was definiert ist, egal wie ich das Element schreibe. Das heißt, ich habe A mal B abgebildet mit Beta, ist das gleiche wie B mal C abgebildet mit Beta. Oh, und jetzt kommt die Homomorphie-Eigenschaft von Beta und sagt, na, das ist doch das gleiche wie A mal B Beta. Und das ist das gleiche wie B Beta mal C Beta. Und jetzt brauche ich noch irgendwas. Aufgrund der Definition dieser Pärchen sind B und D von 0 verschieden. Dann sind auch die Bilder von 0 verschieden im Körper L, wenn ich eine Beta abgebildet habe, denn das sind ja Ringmonomorphismen. 0 ist das einzige, was auf 0 geht. Jetzt weiß ich also, dass dieses D Beta von 0 verschieden ist und deswegen im Körper L invertiert werden kann. Und genauso weiß ich, dass dieses B-Beta und gleich 0 ist in dem Körper L invertiert werden kann, bezüglich Kringel. Ja, Frage?
Genau, also der Punkt bei B-Beta mal C-Beta, das ist nicht ein Kringel.
Das ist ein Kringel, ja, genau, Entschuldigung. Danke, das ist ein Kringel, weil wir da jetzt im Körper L sind. Sie haben völlig recht. Danke. Ich schreibe das mal dazu. B-Beta.
D-Wetter besitzen in L inverse bezüglich Kringel. Das heißt, ich kann diese Gleichung umformulieren und dann steht genau das da, was wir da hinten zeigen wollen. So folgt. Ich fange also jetzt hier an mit A-Beta und ich bringe dieses D-Wetter auf die andere Seite mit hoch minus 1 und hier bringe ich das B-Wetter auf die andere Seite mit hoch minus 1, dann steht es da. Das war jetzt also wirklich nur mitdenken, welche Abbildung bildet was wohin ab, was für Strukturen haben wir da und was macht die Homomorphie-Eigenschaft. Okay, dann ist Psi jetzt wohl definiert. Und dann können wir als nächstes zeigen, dass Psi wie gewünscht ein Körperisomorphismus ist. Was haben wir da alles zu tun? Homomorphie-Eigenschaft und Bijektivität. Okay. Und wenn wir jetzt mal gucken, was da in Teil A stand, was wir also für L und für Beta wissen, nicht nur für K und für Alpha, dann ist das genau, dass man jedes Element von L schreiben kann als irgendwas hoch Beta mal irgendwas hoch Beta hoch minus 1. Das heißt, die Eigenschaft in A sagt uns schon, dass die Abbildung Psi surjektiv ist. Von wo
nach wo ging sie nochmal? Von K nach L. Das heißt, wir fangen an mit Elementen A aus K mit der Eigenschaft A zieht, ist die 0 von L. Da muss man sich einmal überlegen, wie dieses Element A in K geschrieben aussieht. Das ist jetzt so von der Form Tupel aus Groß A quer, also so eine Klasse. Oh, und noch wichtiger, der Kern ist ein Ideal, denn wir haben ja schon gesehen, dass es ein Homomorphismus ist. Das ist ein Ideal von K. Und Moment, da war doch was. Körper haben doch nur zwei Ideale, nämlich den ganzen Körper und das Nullideal. Das heißt, für den Kern gibt es jetzt nur zwei Möglichkeiten. Der Kern ist 0 oder der ganze Körper K. Und wir können ja mal gucken, ob es der ganze Körper K sein kann. Naja, ein Körperhomomorphismus ist ja insbesondere ein Gruppenhomomorphismus für die beiden Gruppen, die beteiligt sind. Das ist einmal die ganze Menge plus und dann die Menge ohne 0 mit Mark. So, wenn ich also jetzt Psi einschränke auf den Körper ohne 0, dann kommt da ein Gruppenhomomorphismus raus und der wirft das neutrale Element auf das neutrale Element. Das heißt also, dass das 1-Element von L, und das ist ja nicht 0, getroffen wird und dementsprechend gibt es etwas, was nicht im Kern liegt, nämlich das 1-Element von K. Das 1-Element von K nicht im Kern von C. Also, was habe ich hier benutzt? Ich habe benutzt, wie stark die Homomorphie-Eigenschaft in diesem Fall ist, denn wir kriegen da quasi zweimal die Gruppenhomomorphie-Eigenschaft für die beiden verschiedenen Gruppen, die wir sehen, und ich benutze gerade die multiplikative Gruppe. So, die 1 des Körpers liegt nicht im Kern von C, denn das 1-Element von L und das 0-Element sind verschieden, L ist ein Körper. Und das bedeutet, dass der Kern von C nicht alles sein kann. Ja, aber beim Kern von Körperhomomorphismen haben wir doch alles oder nichts. Das heißt, jetzt muss der Kern einfach nur aus 0 bestehen. Mehr kann er nicht drin liegen. Deswegen ist die Abbildung in dem Tier. Der Kern von Psi nicht ganz K. Und jetzt gab es eine Folgerung. Das war die, an die ich gerade dachte, 3,8. Und jetzt gucken wir uns Teil C an. Was steht da eigentlich? Da steht diese Zusammensetzungseigenschaft, wenn K und Alpha so sind wie in A und wenn wir irgendeinen Körper L haben und irgendeinen Ringmonomorphismus Beta von R nach L, dann kann man den so zusammenbasteln, aus Alpha hintereinander ausgeführt mit so einem geeigneten Psi. Na, überlegen wir uns einfach, wie man das basteln muss und dann steht Teil C auch da. So, dazu habe ich hier auch was. Hier steht auch wieder die Idee und dann machen wir uns gleich klar, warum das alles so funktioniert. Ich lasse mal Teil C liegen. Und hier ist jetzt die Idee. L ist der Körper, Beta ist der Ringmonomorphismus, der da steht. Und da steht jetzt die Idee für die Abbildung Psi. Jetzt müssen wir nur noch zeigen, dass die das wirklich alles tut, was sie soll. Und das habe ich formuliert als 9. Okay, was ist da los? Psi funktioniert so, dass wir die Elemente von K so schreiben, wie wir sie mit Hilfe von Alpha schreiben können, also sozusagen als Quotienten. Und dann wendet man auf die Elemente in dieser Darstellung Psi an, indem man Alpha durch Beta ersetzt. Das ist das, was Psi macht. Okay? Was ist da jetzt alles zu tun? Ja, Körperhomomorphismus heißt, wir brauchen die Homomorphie-Eigenschaft, wir brauchen Wohldefiniertheit, Warum Wohldefiniertheit? Na, weil wir zwar gesagt haben, dass man die Körperelemente so schreiben kann, als Quotient in Anführungsstrichen, aber wir haben ja nicht gesagt, dass es eindeutig geht. Man kann im Allgemeinen die Körperelemente auf viele Arten beschreiben. Und wieder müssen wir gucken, dass es nicht davon abhängt, was die Abbildung genau tut, welche Repräsentanten man da benutzt. Das heißt, wir haben Wohldefiniertheit plus Homomorphie-Eigenschaft plus, steht da noch irgendwas? Nö, da steht erstmal nur Körperhomomorphismus. Da müsste man dann eigentlich noch Monomorphismus zeigen, damit das so passt. Aber das wird sich, glaube ich, automatisch bei den Rechnungen ergeben, die wir machen. Fangen wir an mit der Wohldefiniertheit. Heißt also, wir nehmen uns Elemente her und wir schreiben ein Körperelement K auf zwei verschiedene Arten oder auf zwei Arten, die verschieden aussehen. Seien also A, B, C, D aus R, B und D nicht 0. Und so, dass man damit das gleiche Element von K repräsentiert, das heißt A Alpha mal B Alpha hoch minus 1 soll das gleiche sein wie C Alpha mal D Alpha hoch minus 1. Okay, was gilt dann? Achso, wir können ja mal hinschreiben, was wir dann zeigen wollen. Zu zeigen. Was macht Psi? Psi ersetzt Alpha durch Beta und wir wollen zeigen, dass dann da auch wirklich dasselbe rauskommt, egal welche Zeichen du nutzt. Und Psi ein Frage.
Ja, und zwar frage ich mich, weil wir haben ja jetzt gerade 7 und 8 schon gezeigt.
Das ist ein anderes Psi.
Ja, aber das ist nicht so toll, oder?
Entschuldigung. Die Abbildung heißt so. In B heißt die Abbildung Psi, dieser Körperisomorphismus. Und jetzt haben wir eine neue Abbildung, die halt auch Psi macht. Wir hatten ja vorher auch Elemente, die mal so geheißen haben und mal so, das können wir brauchen. Aber danke, dass Sie mich darauf hingewiesen haben, dass ich nochmal sage, dass es ein anderes Problem ist. Ja. Ich schreibe mir auch, dass es besser wäre, das anders zu nennen. Danke. Was gilt denn erstmal hier wegen dieser Gleichheit? Na, die können wir auflösen, so wie vorhin. Wir können also wieder das hoch minus 1 ausgleichen, indem wir von rechts hier mit W Alpha multiplizieren und hier mit D Alpha. Dann kommt also eine neue Gleichung raus. Und ich schreibe mal direkt weiter mit der Homomorphie-Eigenschaft. A mal E Alpha ist das gleiche wie A Alpha mal D Alpha, ist das gleiche wie B Alpha mal C Alpha, ist das gleiche wie B mal C Alpha. Jetzt habe ich da überall fröhlich multipliziert und die Homomorphie-Eigenschaft benutzt. Und das sind jetzt Gleichungen, die anfangen in R und durch Alpha kommen wir in den Körper K. Jetzt habe ich hier zwei Elemente in R, die gleich abgebildet werden, nämlich A mal D und B mal C. Und Alpha war ein Monomorphismus, deswegen müssen jetzt A mal D und B mal C gleich sein. Das ist einfach die Injektivität. Da Alpha injektiv ist. Naja, was mache ich jetzt? Jetzt werfe ich Beta drauf, mache die ganze Rechnung rückwärts und dann kriege ich die gleiche Gleichung wie hier, aber für Beta. Und dann bin ich fertig. Ich schreibe mal das Volk sozusagen rückwärts. Also die gleiche wie rückwärts mit Beta. Steht da A Beta mal B Beta minus 1 gleich C Beta mal, das sind eigentlich alles so Kringeldinger. Ich bin jetzt nicht immer streng genug mit meinen Kringeln, das tut mir leid. So, hier brauche ich auch Kringel, auch ein Kringel. D Beta minus 1. Nur darum geht es. Das ist das, was wir zeigen mussten. Wir mussten zeigen, dass wenn ich hier mir das aussuche, was für Repräsentanten ich nehme, dann komme ich hier trotzdem mit besserer Silber raus.
Ja, das wird häufiger so sein, wenn wir zwischen Ringen und Körpern hin und her gehen, dass ich irgendwann alle Verknüpfungen gleich benenne. Einfach weil wir irgendwann ja wissen, wo wir sind und die nicht mehr alle unterschiedlich bezeichnen müssen. Wenn mir das jetzt hier schon passiert, dann tut es mir leid, Sie können mich dann gerne ausschimpfen. Was noch? Die Homomorphie geschaffen. Das ist wieder so, dass sie eigentlich daher kommt, wie das alles definiert ist. Alpha und Beta sind Homomorphismen. Und so kriegt man, dass dieses Ziel auch ein Homomorphismus ist. Das ist auch wieder einfach nur hinschreiben und dann einsetzen, was die Abbildung tut, und dann steht sofort da. Das ist nicht so spannend. Was vielleicht noch spannend ist, ist jetzt die Injektivität. In der Aussage 9 steht nur Körperhomomorphismus, aber in der Aussage C, die wir zeigen wollen, steht ein bisschen mehr. Da steht Monomorphismus, das heißt, wir zeigen jetzt auch noch die Injektivität. Da unten ist das. Und das machen wir wieder mit dem Kern. Dieses Psi geht ja von K nach L. K ist ein Körper. Gleiche Idee wie vorhin. Ideale von Körpern sind 0 oder der ganze Körper. Der Kern ist ein Ideal. Das heißt, wir können wieder genauso argumentieren wie vorhin. Wenn wir zeigen können, dass der Kern nicht alles ist, dann kann der Kern nur aus der Hülle bestehen. Dann ist die Abbildung in. So, zum Schluss zeigen wir jetzt also, wir zeigen, der Kern von Psi ist nicht der ganze Ring, der ganze Körper K. Und mit Folgerung 3, was auch immer, die wir vorhin schon hatten, 3,8, sind wir dann fertig. Oder die Nullabbildung. Und im Prinzip machen wir jetzt nichts anderes, als immer zu zeigen, dass diese Abbildungen nicht die Nullabbildungen sind. Es gibt einfach immer irgendwas im Bild, was nicht Null ist. Ja, wie machen wir das? Wie sehen wir das im Kern? Na, gleiche Idee wie vorhin. Wir haben da ja so ein Einzelelement rumlaufen. Wie schreibe ich das Einzelelement? Na, das Einzelelement stelle ich da als die 1 von R hoch Alpha mal die 1 von R hoch Alpha hoch minus 1. Das ist meine Darstellung des Einzelelements von K. Eine. Es gibt noch andere, aber das ist eine. Dieses Ding ist also die 1 von K. So, wenn ich jetzt das abbilde, das Ganze, mit Psi, dann habe ich also die 1 von K abgebildet mit Psi ist dieses Ding abgebildet mit Psi und wir wissen, dass Psi Alpha einfach nur zu Beta macht. Dann schreibe ich also einfach hin, 1R Beta, kriege 1R Beta minus 1. Das ist aber die 1 von L. Und die 1 von L ist nicht dasselbe wie die 0 von L, denn L ist ein Körper. In einem Körper sind das Nullelement und das Einzelelement verschieden. Das benutzen wir die ganze Zeit. Sprich, wir haben was gefunden, nämlich die 1 von K. Wir haben was gefunden, was nicht im Kern liegt. Dementsprechend kann der Kern nicht alles sein, also muss er nur sein. Fertig. Ich weiß, dass das zwischen diesen ganzen Rechnungen ein bisschen untergeht. Aber wir haben ja zwischendurch doch ganz schön Idealtheorie reingesteckt. Wir haben immer wieder benutzt, wie sich Ideale in Körpern verhalten. Wir haben immer wieder Tricks mit der Homomorphie-Eigenschaft benutzt. Wir haben Nullteilerfrei benutzt. Also schon einiges, was wir so vorher im Kontext von Ringen bearbeitet haben. Und an vielen Stellen habe ich darauf hingewiesen, explizit. Es mag sein, dass da Stellen dabei waren, wo ich in den Rechnungen nicht auf jedes einzelne Detail hingewiesen habe, was wir da aus den Ringeigenschaften benutzen. Wenn beim Nacharbeiten da Fragen aufkommen, also wenn da irgendwelche Rechnungen kommen und Sie auf einmal denken, Moment, wieso darf ich diese Umformung eigentlich machen? Dann einfach nachfragen. Gut, und sonst? Was haben Sie sonst so für Fragen? Jetzt, wo wir fertig sind, soll ich nochmal explizit hinschreiben, warum das jetzt stimmt, dass das Alpha Stern Psi gleich Beta ist. Ich finde, dass man es sieht, so wie das definiert ist, aber ich kann es gerne nochmal hinschreiben. Okay, machen wir das noch. Wir nehmen ein Ringelement her und wir bilden Psi. Und ich habe mir, okay, ich mache es so, dass ich mir wieder überlege, wie kann ich das Ringelement schreiben. Dann ist R, so ist R Beta gleich R mal der, ach Quatsch. Nein, Moment, ich möchte ja.
Augenblick. Doch, alles richtig?
Alles richtig. R Beta gleich das. Denn jetzt geht es ja darum, wie ich mir das Ringelement R sozusagen in den Körpern K und L vorstelle. So komme ich dann auf diese Gleichung. R Alpha mal 1 minus 1. Das ist ja einfach nur eine Darstellung des Bildes von R im Körper. Ich kann ja mit dem Einzelnen multiplizieren, das macht nichts. Und dann sehe ich sofort, dass wenn ich das mit Psi abbilde, dass dann ja hier einfach nur Beta steht in der Möglichkeit. Aus dieser Gleichung folgt. Es ist nicht bei all diesen Eigenschaften aus dem Satz 4,6 sofort klar, warum wir nützlich sind. Das ist mir klar. Trotzdem lohnt es sich, den Satz jetzt einmal so in Gänze zu beweisen und nicht aufzuteilen, weil wir nämlich ab jetzt im Rest des Kapitels über Polynome dieses Konzept Quotientenkörper brauchen. Und das ist das, was wir hier gerade gemacht haben. So, ich sehe Fragen.
Warum steht in der letzten Zeile R hoch Alpha Sternchen Gamma?
Ups, das ist ein Psi. Danke. Danke, danke. War das auch Ihre Frage?
Ja.
Ja. Okay.
Gut aufgepasst. Dankeschön. Hier steht Psi. Hier ist es richtig.
Ja. Gucken, ob es auf meinem Zettel richtig ist. Vielleicht ist es da ja auch. Nee, das ist auch richtig. Ich war einfach nur schusselig und habe Gamma geschrieben.
Gut, wo war ich denn gerade? Ja, im Rest von diesem Kapitel, da geht es darum, wie man in Polynomringen arbeiten kann, bei denen es für den Koeffizientenring so einen Körper gibt, wie den wir gerade gebastelt haben, deswegen heißt Quotientenkörper, und was uns der nützt. Also was nützt es uns beim Rechnen mit Polynomen, wenn man weiß, dass da noch so ein Körper im Hintergrund ist, indem man, also wo man so tun kann, als ob die Koeffizienten da drin leben. Das heißt also, dass wir in Zukunft diese Abbildung Alpha vergessen. Wir tun jetzt bei Integritätsbereichen mit mindestens zwei Elementen immer so, als ob die einfach selber in diesem Körper K drin liegen, den wir da gebastelt haben. Und wir schreiben die Ringelemente trotzdem so hin, wie sie aussehen. Und wir schreiben sie nicht so als Tupel und Klassen und so weiter. So wie wir ja auch bei den ganzen Zahlen die Vorstellung haben, dass die in Q drin liegen. Jedenfalls vermute ich, dass die meisten von uns diese Vorstellung haben. Ich habe da quasi immer zwei Brillen. Die eine ist die, ich mache das alles ganz einfach und diese Zahlbereiche liegen so ineinander. Und dann habe ich noch diese super pingelige Brille, wo ich ganz genau weiß, nein, in Wirklichkeit sind das Konstruktionen, da sind Isomorphismen und in Wirklichkeit sehen die Elemente anders aus. Und häufig hilft das nicht. Diese pingelige Brille ist manchmal sehr sinnvoll, aber nicht immer. Okay, was wir da konstruiert haben, heißt Quotientenkörper. Und jetzt nehmen wir uns den Quotientenkörper zu R. Ich werde sagen, einen. Und dann dürfen Sie im Hinterkopf haben, die sehen alle gleich aus, ist egal, welchen wir nehmen. Ab jetzt fassen wir das möchte ich anders formulieren. Ab jetzt Kreis R, wenn ein Integritätsbereich ist, mit mindestens zwei Elementen, das heißt, die Mächtigkeit von R ist mindestens zwei. Und Kreis K, ein Prozentenkörper zu R ist. Denn so ein Konzept wie Teilerfremdheit hängt von dem Ring ab, in dem ich mich bewege. Es kann sein, dass Elemente in einem gegebenen Polynomring teilerfremd sind. Aber wenn ich dann in einen größeren Polynomring gehe, in dem noch mehr Koeffizienten möglich sind, dann kann ich die Polynome vielleicht auf einmal anders schreiben und finde auf einmal doch gemeinsame Teile, die keine Einheiten sind. Deswegen bitte darauf achten, genauso wie Irreduzibilität hängt das vom Ring ab, in dem man arbeitet. Und wir können ja mal hier so ein Mini-Beispiel machen. Das Polynom 2x plus 3 in Zx, das ist primitiv, denn 2 und 3 sind teilerfremd in Z. Das Polynom 2x Quadrat plus 4x minus 1 ist auch primitiv, denn wenn ich die Zahlen 2, 4 und minus 1 betrachte, sind die insgesamt teilerfremd in Z. Das ist auch primitiv und ich gucke jetzt immer im Ring Zx. Aber wenn ich jetzt hier das minus 1 weglasse und einfach nur 2x plus 4x betrachte, dann ist das nicht primitiv in Zx. Denn diese beiden Koeffizienten, die ich hier sehe, 2 und 4, die haben noch andere GDTs außer Einheit. Die haben auch noch die GDTs 2 und 4. Das war jetzt nur einmal schnell in Zx, damit Sie sich das vorstellen können. Und ein geradezu erstaunliches kleines Lemma sagt, dass das Produkt von zwei primitiven Polynomen auch wieder primitiv ist. Total praktisch und vielleicht erstmal überraschend, das ist eins der vielen Lemmata, die wir jetzt kennenlernen, die alle irgendwie Gauss zugeschrieben werden. Wenn man also jetzt in diesem Kontext, wo wir gerade sind, Polynome, Polynomringe, primitive Polynome etc., wenn man da in die Literatur schaut, dann findet man ganz viele Sachen, die Lemma von Gauss oder Satz von Gauss heißen. Okay. Man kann verstehen, woher das kommt. Das heißt aber auch, dass die Bezeichnung Lemma von Gauss oder Satz von Gauss nicht besonders viel Informationen enthält. Einfach weil es so viel gibt, was es heißt. Wir sehen später in der Zahlentheorie noch irgendwas. Noch mindestens eine andere Sache, die auch Lemma von Gauss heißt. Wenn Sie in der Klausur mit sowas argumentieren wollen, dann dürfen Sie einfach sagen, irgendwas von Gauss und ich weiß dann schon, was Sie meinen. Jemand was dagegen, dass ich das jetzt wegnehme? Darf weg? Wunderbar, ich glaube, auch heute brauchen wir das gar nicht mehr. Wenn ich nur meine Pause. Und wir schreiben das, ja. Bei uns heißt es jetzt Gauss'sches Lemma. Und wenn ich mich richtig erinnere, dann kommt später noch Lemma von Gauss, dann kann man sich ein bisschen bei der Bezeichnung unterscheiden und es kommt alles andere, was irgendwie mit Gauss zu tun hat, nenne ich dann, glaube ich, nicht so. Nicht davon aufhalten lassen, wichtiger ist, dass Sie wissen, was es sagt. Das Produkt von zwei primitiven Polynomen ist primitiv. Definition noch sieht, das ist nämlich sehr praktisch. diese Idee, dass wenn ein Polynom nicht primitiv ist, dass das dann ja heißt, dass die Koeffizienten nicht Teil davon sind. Man findet da also irgendetwas, was keine Einheit ist und was die teilt. Und in einem faktoriellen Ring ist es so, wenn man einen Teiler findet, der keine Einheit ist, dann findet man einen irreduziblen Teiler. Denn alle von null verschiedenen Elemente, die keine Einheiten sind, haben irgendeinen irreduziblen Teiler. Das ist eine der wunderbaren Konsequenzen daraus, dass der Ring faktoriell ist. Ich bin mal wieder gekommen. Erstmal brauche ich ganz viele Bezeichnungen. Und das kürzt sich ab, so wie immer. Die Sachen kommen halt aus dem Ring. Sein P, die Summe A, I, X, O, I, wobei die A, I aus dem Ring kommen und I läuft von 0 bis N. Und für Q möchte ich gern haben Koeffizienten B, I. Nee, das Nullpolynom ist nicht primitiv. Ja, also möchte ich da nichts zu sagen. Oder jedenfalls nicht mehr als das. Es gibt da jetzt irgendwelche Koeffizienten, die nicht Null sind. Dementsprechend gibt es, dementsprechend sind da gemeinsame Teile, die von Null verschieden sind. Und in dem Moment, wo es keine Einheiten sind, finde ich ein irreduzibles Element, was ein Teil davon ist. Da R faktoriell ist, wie möchte ich das nennen? R. Irreduzibles Element. R. In R. Das jeden Koeffizienten von P mal Q teilt. Ich glaube, mehr brauche ich nicht. Dann wären die Koeffizienten von P mal Q teilerfremd und dann wäre es eben doch primitiv. So, was kann ich denn jetzt über dieses R sagen und über die Koeffizienten von P und Q, wenn ich die alleine betrachte? Kann es sein, dass R alle Koeffizienten von P teilt? Nein, denn P ist ja primitiv. Kann es sein, dass R alle Koeffizienten von Q teilt? Nein, denn Q ist ja primitiv. Heißt also, dass wir sowohl bei P als auch bei Q mindestens einen Koeffizienten finden, der nicht R als Teiler hat, im Ring R. Okay, und da können wir das doch jetzt einfach so machen. Wir gehen die Koeffizienten der Reihe nach durch. Das fangen wir hinten an, also hier mit A0. Wir gucken, ist R ein Teiler, ja oder nein? Gucken wir bei A1, ist R ein Teiler, ja oder nein? Und so weiter, genauso hier. Und wir stoppen sozusagen an der ersten Stelle, wo alles, was wir bisher hatten, durch R teilbar war, aber jetzt das nächste nicht. Könnte sein, dass wir da schon ganz hinten fertig sind. Wenn A0 nicht durch R teilbar ist, dann nehme ich mir das schon, aber falls ich da welche finde, die durch R teilbar sind, dann laufe ich so lange, bis ich den ersten Koeffizienten finde, der nicht durch R teilbar ist. Und ich weiß, dass das irgendwann passiert, denn P und Q sind primitiv. warum wir das machen, was wir jetzt als nächstes machen. Und jetzt kommt die Notation für diese erste Stelle, an der der Koeffizient nicht mehr durch R teilbar ist. Das heißt, wir machen das so, seien I aus der Menge 0 bis N und J aus der Menge 0 bis N so wird dass AI der erste Koeffizient ist, der durch R teilbar ist, von hinten geschaut, und dass BJ der erste Koeffizient ist, der durch R teilbar ist, von hinten geschaut. Der nicht, Entschuldigung. Erst von hinten, die durch R teilbar sind und dann die durch nicht sind. Der Witz ist tatsächlich, erst die Teilbaren und dann nimmt man die erste Stelle, wo es nicht teilbar ist. Wir sehen gleich, warum wir das so machen. Durch R teilbar sind, aber AI nicht und BJ auch nicht. Was ist die Idee? Einfach nur damit klar wird, warum wir das nächste tun. Wenn ich Koeffizienten von P mal Q ausrechne und wenn ich da jetzt auch von hinten schaue, abgesehen, also ich beginne quasi mit den niedrigen Potenzen von x. Dann setzen die Koeffizienten, die da stehen, sich zusammen aus Produkten von Koeffizienten von p und q, und zwar auch hinten begonnen, bei den niedrigen Potenzen von x. Und das sind jetzt die, über die ich was weiß. Deswegen machen wir das so. Okay, ich gucke mir jetzt an der Stelle i plus j den Koeffizienten von p mal q an. In p mal q wäre, dann könnte man das basteln mit den Indizes 0 und 2, 1 und 1 und 2 und 0. So, nur um ein Beispiel zu sagen, wie man darauf kommt. Das heißt, hier dürfen auch durchaus, oder hier müssen, damit man über alle läuft, auch die Möglichkeiten 0 und 2. Schlagen wir da mal kurz drauf, bevor wir weiterschreiben, dann haben wir nämlich Zeit. CIJ ist ein Koeffizient, der zu P mal Q gehört. Und wir haben von P mal Q vorausgesetzt, dass es nicht primitiv ist. Und wir haben uns so einen irreduziblen Teil der R von allen Koeffizienten hergenommen. Insbesondere ist CI plus J durch R teilbar in den R. Diese Summe ist also durch R teilbar. Das möchte ich nur kurz festhalten. Nach Voraussetzung oder nach Annahme ist der Koeffizient CI plus J und jetzt gucken wir, ob das geht. Denn wie wird dieses Ding zusammengebastelt? Fangen wir mal an. Sagen wir mal, wir fangen bei A an und gehen hinten los mit 0, 0, 1 und so weiter. Da ist alles durch R teilbar, außer wenn wir bei I ankommen. Vorher ist alles durch R teilbar. Dann sind also diese Summanden auch alle durch R teilbar. Denn wenn etwas durch R teilbar ist, dann auch jedes Vielfache davon. Okay. Halten wir kurz fest, wenn bei A was kleineres steht als I, dann sind sie durch R teilbar. Wenn bei B
was Kleineres steht als J, dann sind wir auch durch R teilbar. Das heißt also, dass bei diesen Summanden, und wir haben jetzt schon ziemlich viele abgefrühstückt, fast alles durch R teilbar wird. Der einzige Koeffizient, der jetzt noch interessant für uns ist, ist der, der sich so zusammensetzt, dass hier genau I steht und hier genau J. Bei allen anderen haben wir nämlich schon was durch R teilbares. Stehen sind möglicherweise alle, aber mindestens fast alle, nämlich alle bis auf den hier, durch R teilbar. Das ist der einzige, über den wir jetzt noch nichts wissen. Nein, in Wirklichkeit wissen wir doch was. Wir haben eine Summe, da stehen haufenweise Summanden. Wir nehmen einen zur Seite, behalten den Rest und der Rest ist durch R teilbar. Dann ist natürlich auch die Summe von diesen ganzen Leuten durch R teilbar. Jetzt haben wir noch den einen Summanden. Ah, Moment. Über die ganze Summe wissen wir auch was. Die ganze Summe ist nämlich CI plus J und das ist auch durch R teilbar. Das heißt, was ist jetzt los? Das ganze Ding ist durch R teilbar. Wenn ich alles abziehe, wo hier nicht I und hier J steht, dann bleibt das durch R teilbar, aber dann muss auch der Rest, der übrig bleibt, auch durch R teilbar sein. Das heißt, dieses letzte Stückchen hier ist doch durch R teilbar. Wir werden gleich sehen, warum das ein Problem ist. Ja, hast geschafft. R teilt AI mal DJ, das ist ein Produkt. Wäre das nicht toll, wenn R ein Primelement wäre? Ja, es wäre großartig. R ist irreduzibel. Der Ring ist faktoriell. Zum Glück ist da irreduzibel und prim das Gleiche. Denn jetzt können wir schlussfolgern, dass R ein Teiler von einem von den beiden ist und das ist ein Widerspruch. Ha, geschafft, fertig. Das müssen wir noch hinschreiben. R ist faktoriell. Und klar, R ist irreduzibel. Also prim, da werde ich dann noch irgendwas zitieren. Was möchte ich denn dabei zitieren? Lemma 324. Teilt also AI oder J. Aber da oben, als wir die Leute gewählt haben, da haben wir extra gesagt, AI und BJ sind nicht durch R teilbar. Widerspruch. Und der Widerspruch kommt von der Annahme, dass P mal Q nicht primitiv ist. Also es ist doch primitiv. Und wir haben das Lemma bewiesen und das total pünktlich zum Ende der Vorlesung. Letzte Gelegenheit für kleine Fragen. Jetzt noch dazu, sofort. Okay, sonst sagen Sie schon Lüb und bis Donnerstag.
Workshop ist heute. Workshop?
Der Psycho-Workshop, ja. Der ist heute. Heute um 5. Ja, ich nenne das Psycho, um das abzugrenzen von den anderen. Wenn Sie Fragen haben, fragen Sie mich.